So, bitteschön.
Oh, herzlichen Dank.
Hier ist zu essen und etwas zu trinken.
Boah, sehr gut.
Und darf ich fragen, wie geht es Ihnen heute?
Oh, mein Kopf, er tut schon brutal weh. Es hämmert. Und der Rücken, oh. Aber, ja, das macht mir noch weniger Sorgen. Aber ich bin hier und ich habe nichts. Ich kann das gar nicht bezahlen, was Sie mir da alles geben.
Oder machen Sie sich bitte keine Sorgen. Der Mann, der Sie hierher brachte, hat schon alles bezahlt. Es wurde alles beglichen. Aber was mich interessieren würde, was ist denn gestern eigentlich passiert?
Oh, gestern. Ja, wir waren, Limo und ich, mein Esel, wir waren in Jerusalem. Ah, das Chanukka-Fest. Ich liebe es einfach. Diese Lichter, diese Pracht. Der Tempel, die Predigten, die Lieder. Einfach herrlich. Wissen Sie, ich verkaufe Kerzen und da ist das Chanukka, das Lichterfest, eines der ganz wichtigen. Ich bin dort mit meinen Kerzen, die ich selber mache, und verkaufte dort. Und es war wirklich ein gutes Jahr. Konnte viele verkaufen. Ja, so war ich froh gelaunt, ging gut und ja, leider ist das Fest immer viel zu schnell vorbei. Und dann bin ich nach Hause gegangen, packte meine Sachen, packte den Limo, meinen Esel und ich dachte schon, okay, der Weg nach Jericho, er ist schon immer ein wenig gefährlich, gell? Und hatte mein Geldbeutel, war voll. Ja, am Anfang ging alles ganz gut, ich konnte mit Leuten gehen, doch dann war eine Wegstrecke, die war ich alleine und plötzlich kam da jemand, der sprach mich an und dann plötzlich, BOM, und ich wurde schwarz vor den Augen. Ich lag am Boden und die haben reingeschlagen in den Magen, in den Rücken, dann den Kopf. Ich dachte, die bringen mich um. Das ist mein letzter Tag heute. Ja. So lag ich dann da. Sie haben mir alles gestohlen. Der Limo war weg und die Kerzen, das Geld sowieso natürlich. Ja. Und ich weiß nicht, wie lange ich da gelegen bin. Eine Stunde, zwei Stunden. Ja. Und dann irgendwie, so schwach kann ich mich erinnern, kamen Leute vorbei. Seine Stimme, da schöpfte ich ein wenig Hoffnung. Es war, glaube ich, das eine war ein Priester, so von dem Gewand her. Später kam noch ein Levit, ja, diese heiligen Leute da in der Kirche, in dem Tempel. Ja, sie wollen kadosch, immer heilig sein, gell? Ich habe es ja selber miterlebt im Tempel, aber da liefen sie einfach vorbei. Sie wollten sich ihre Hände nicht schmutzig machen. Ja, und dann kam dieser Mann vorbei. Ich glaube, so von den Kleidern her, es muss ein Samariter gewesen sein, stimmt das?
Ja, das stimmt. Es war tatsächlich ein Samariter.
Und der hat mich hierher gebracht. Der hat meine Wunden gepflegt, geölt. Irgendeine solche Barmherzigkeit, ich hätte sie nicht erwartet. Ein Mensch, den wir Juden hassen, den wir ablehnen, den wollen wir nichts zu tun haben, der hat mir geholfen. Und der hat mich da mit eigenen, hat sich schmutzig gemacht, mich auf den Esel hinauf, auf seinen Esel hinauf gebracht und hierher gebracht. Und gestern Abend hat er noch so, ja, sich Zeit genommen. Er hat, glaube ich, hier übernachtet und heute ist jetzt leider weg. Und ja, und der hat alles für mich bezahlt. Ich fasse das nicht. Jemand, den wir hassen, der hat mir Liebe entgegengebracht. Ich glaube, an diesen Weihnachten will Gott mir etwas durch Chanukka zeigen. Kann das sein? Ja, aber vielen Dank für das Essen.
Gott macht jetzt gleich weiter mit der Predigt. Ich wünsche dir Gottes Segen.
Danke. Ja, ihr denkt euch jetzt vielleicht, die Geschichte ist ja bekannt, oder? Habe ich gekannt, wie heißt sie? Überschrieben in der Bibel meistens mit? Der barmherzige Samariter, genau. Diese Geschichte hat ja Jesus erzählt. Genau. Und ich habe sie auch gelesen, die letzten Tage. Und irgendwie habe ich ein paar Dinge gesehen, die habe ich vorher noch nie gesehen. Und vor allem im Zusammenhang eben genau mit Weihnachten. Mit der Weihnachtsgeschichte. Und diese Vergleiche oder irgendwie kam mir plötzlich diese Geschichte so entgegen, der barmherzige Samariter, sah ich sie plötzlich auch mit der Brille von Weihnachten. Genau. Deshalb wollen wir heute einen Vergleich machen mit dieser Geschichte des barmherzigen Samariters, die Jesus erzählt hat, und mit der Weihnachtsgeschichte. Und ich habe die so nebeneinander gestellt. Wir werden ein paar Mal heute auf das Wort Barmherzigkeit stoßen. Auf das Wort Barmherzigkeit, auf Hebräisch heißt das Chesed. Chesed heißt Gnade, das Hebräisch heißt Gnade, heißt Barmherzigkeit. Genau gleich wie eben dieser Mann da in der Herberge durch den Samariter Chesed erfahren hat, Barmherzigkeit, Gnade erfahren hat, so hat auch die Welt durch Jesus Gnade erfahren. Und dieses Wort Barmherzigkeit kommt gerade in den Lobpreisen, den verschiedenen, die wir in der Weihnachtsgeschichte finden, von Zacharias, von Maria, von Elisabeth. Dieses Wort wiederholt sich immer wieder. Herberge deshalb und Barmherzigkeit, zwei Schlagworte, auch die beiden Geschichten, Weihnachtsgeschichte und die vom barmherzigen Samariter, miteinander verbinden. Ein Bibelvers dazu aus dem Lobpreis der Maria, Lobpreis, einfach sind ja einige so Texte, wo steht, dass derjenige oder diejenige, die da Worte sprechen, vom Heiligen Geist erfüllt werden und Worte Gottes irgendwie aus ihrem Mund herauskamen, das sind diese Lobpreise, die wir da finden, vor allem im Lukas-Evangelium. Und einer davon, Maria, erfüllt vom Heiligen Geist, er nimmt sich seines Knechtes Israels an, um an seiner Barmherzigkeit zu gedenken, wie er geredet hat zu unseren Vätern. Barmherzigkeit. Er nimmt sich seines Knechtes an. Wie der Samariter in der Geschichte sich des Mannes, der eigentlich ein Feind ist, der eigentlich negativ ist gegen ihn, wie er sich dem annimmt, so nimmt sich Gott unser an. Genau. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch diese Geschichten hindurch und ich habe einige Weihnachtstexte neben diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, vom barmherzigen Samariter, nebenan gestellt. Lesen wir da die Geschichte durch. Lukas 10, 30. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihn alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Im Lobpreis des Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, dem Vorläufer von Jesus, der ihn vorbereitet hat, sein Kommen. Dort heißt es, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Errettung von unseren Feinden. Ja, der Mann ist überfallen worden, brutal zusammengeschlagen worden, sagt Jesus. Halbtot ließen sie ihn liegen, Finsternis, Todesschatten, gell? Aber Gott kam, um uns auf den Weg des Friedens zu bringen. Die Ausgangslage ist schwierig, ist dunkel. Das wissen wir, gell? Und irgendwie wird uns das immer wieder mal bewusst, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen. Jesus kam in eine dunkle Zeit. Obwohl sein Kommen vorbereitet war, in eine schwierige Zeit. Und irgendwie sie gleicht der heutigen wirklich. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das prägt irgendwie das Leben auf dieser Welt. Manchmal geht's gut, manchmal geht's schlecht. Weiß ich, dass für ein Jahr du erlebt hast, wie das für so ein bisschen als ein gutes Jahr oder ein durchzogenes Jahr, gell? Wir Appenzeller sagen immer, durchzogen heißt, ein guter Speck ist durchzogen. Wir hätten es lieber ein bisschen mehr besser und so weiter. Aber ich denke, an vielen Orten sagen wir, es war ein dunkles Jahr, ein so wie es zu Ende geht, ein sehr schwieriges Jahr. Wenn wir an Israel denken, die Geschichte, die spielt ja auch in Israel. Tragisch, oder? Wirklich. Todesschatten irgendwie überziehen unsere Welt. Und klar, wenn wir an den Sündenfall denken, an den Anfang der Bibel denken, das mit dem Tod. Der Tod gehört nicht in dieses Leben, wie es Gott geschaffen hat. Es kam durch den Unglauben, durch den Menschen in diese Welt. Todesschatten. Aber in diese Zeit hinein kommt Weihnachten. Weihnachten verheißt, es gibt Hilfe in dieser Not. Der Mann musste nicht liegen bleiben. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Das ist auch ein Diener im Tempel gewesen. Schließlich näherte sich ein Samariter. Aber er, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Der Text aus Lobpreis der Maria, Lukas 1, 54, 55. Er nimmt sich seines Knechtes Israels an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Wiederum, Barmherzigkeit, gell? Wir haben das ganz am Anfang schon gelesen. Matthäus 1, 21. Sie wird aber einen Sohn gebären, das sagt der Engel zum Josef, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus kommt aus einer notvollen Zeit. Und was mir gefallen hat, der Mann sagt, also Jesus erzählt die Geschichte. Und wir werden merken, der Samariter ist Jesus selber. Er sieht also diesen Menschen, und das eben, die Situation damals war, ein Samariter hätte einen Bogen gemacht. Warum sollte ich dem Juden da helfen? Sollen die anderen? Da kommt ja ein Nächster. Nein, Mitleid. Und ich finde so das Spannungsgeladene in dieser Geschichte. Zwei Menschen, die eigentlich verschiedene Wege gehen. Der eine erbarmt sich und macht Schritte auf den anderen zu. Weil er die Not sieht. Weil er die Not sieht. Und so ist genau Gott. Gott hätte alle Rechte zu sagen, lieber Mensch, du brockst dir deine Probleme selber ein. Was muss ich mich darum kümmern? Das mit dem Gott, warum lässt du Leid zu, ist meistens ein Fingerzeig des Menschen auf sich selber und nicht auf Gott. Wenn man das richtig anschaut. Ja. Aber nein, Gott erbarmt sich, Barmherzigkeit. Gott kommt. Im Jesaja lesen wir die wunderbarsten Weihnachtsverse, die immer wieder wiederholt werden, mache ich heute nicht, wunderbare Ratgeber und so weiter und so fort. Gell? Aber wenn man dort sieht, in welche Umstände hinein diese wunderbaren Weihnachtsworte, ein Kind ist uns geboren, gell? Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, sind genau in dunkle Zeiten hineingesprochen worden. Die Propheten lebten nicht in glorreichen Zeiten, wo das Volk Gott nachfolgte, sondern immer eine Minderheit nur Gott nachfolgte. In diese Zeit hinein wurden diese Verse gesprochen. Und wir erleben es doch manchmal auch, dass Gott eben in unser Leben hineinspricht, ja, eben denn, wenn wir es brauchen. Ja. Denn, wenn Not da ist, wenn Schwieriges da ist. Also, der Samariter, er sieht es, er macht nicht den Bogen. Aber das Tragische, da finde ich auch die Aktualität in diesem Gleichnis, die Religiösen, die Frommen, die machen einen Bogen um den Samariter. Was geschieht heute in unseren Landeskirchen? Sie machen oftmals, nicht alle, aber oftmals einen Bogen. So das generelle Zeugnis der Kirchen ist leider eigentlich sehr ähnlich wie hier. Leider. Kein Zeugnis, so als Überschrift. Aber Weihnachten zeigt uns, Gott hat Mitleid und kommt zu uns. Ein dritter Aspekt, Gottes erste Hilfe. Dieser Samariter, Lukas 10, 34, er ging zu ihm hin. Eben, keinen Bogen. Behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Der Mann, wirklich, daher kommt das Wort Samariter, gell? Das Samariterwund und all die Geschichten hatten aus der Bibel und so. Er macht erste Hilfe, er geht hin mit Öl und Wein. Ich weiß nicht, kann sein, damals waren das die Hilfsmittel, die man hatte, um Menschen erste Hilfe zu leisten, zu verbinden, die Wunden, wenn sie bluten und so weiter, mit Alkohol und so weiter. Kann ja sein, ich weiß es nicht genau, ganz genau. Aber es ist auch ein bisschen seltsam, nicht? Erst muss man Öl und Wein einfach dabei haben und ob man dann den Wein wirklich so für das verwendete, vielleicht notgedrungen muss er das machen, keine Ahnung. Kann aber auch mehr bedeuten, gell? Man kann es auch geistlich deuten. Öl steht für den Heiligen Geist. Und Wein wird oft in der Bibel gebraucht für Freude. Heiliger Geist, neues Leben und Freude. In der Weihnachtsgeschichte, immer wieder taucht dieser Heilige Geist, die dritte Person Gottes auf und erfüllt Menschen und gibt ihnen Gottes Sicht der Dinge. Erfüllt sie. Eben diese Lobpreise, die dann eben von Wein erfüllt sind, von Freude. Weißt du, ich habe dir einmal nachgezählt, wie oft das Thema Freude und Lobpreis in dieser Weihnachtserzählung bei Lukas vorkommt. Es fängt an mit der Geburt von Johannes, Lukas 1,13, durch den Zacharias oder beim Zacharias. Dann kommt der Lobpreis der Elisabeth, der Mutter des Täufers. Dann kommt der Lobpreis der Maria, als sie zu Elisabeth geht, bevor sie noch ein Kind bekommt. Dann kommt der Lobpreis des Zacharias, als eben der Junge auf die Welt gekommen ist. Dann Engel verkünden große Freude, kennen wir wieder, Lukas 2,10. Lobpreis der Engel, sie tun es dann auch, gell? Vers 13, Lukas 2. Dann die Bekennerfreude und das Lob der Hirten, die nachdem die Engel zu ihnen sie die Begegnung mit den Engeln hatten, eben nach Bethlehem gingen und Jesus sahen. Die Folge daraus, boah, Freude. Freude. Wein. Dann geht es weiter, der Lobpreis des Simeon, als Josef und Maria in den Tempel gehen mit Jesus, um ihn zu beschneiden. Und Lobpreis der Hanna, Simeon und Hanna, die daneben Jesus sehen. Und wiederum vom Heiligen Geist erfüllt merken, er ist es. Auf den haben wir gewartet. Er ist der Messias. Er ist der Retter. Freude. Er ist da. Wenn wir diesen Tag auf der Erde erleben würden, oder? Wenn es plötzlich heißt, er ist gekommen. Na gut, es sehen ihn dann alle. Jesus, den Retter. Boah. Was wird das sein, wenn die Entrückung plötzlich stattfindet und dann merkst du, ja, jetzt passiert's. Ich habe das ab und zu schon mal vorgestellt, oder? Irgendwo. Und dann plötzlich der Himmel sich öffnet, gell? Und du all das siehst. Freude. Große Freude. Ja. Also irgendwie eine große Spannung in der Weihnachtsgeschichte, oder? Zwischen der Ist-Zustand und da kommt da Gott hinein. Ich finde das schon sehr spannend. Und auch in dieser Geschichte einerseits die Not, halb totgeschlagen zu werden und dann endlich erbarmt sich jemand meiner. Die Hilfe ist da. Weihnachten heißt, die Hilfe für dich ist da. Ergreif sie. Ergreif sie. Kommen wir zum nächsten Punkt. Dann setzt er ihn auf sein eigenes Reittier nach der ersten Hilfe, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort weiter. Oder heute, wenn wir so eine Begebenheit kommen, du kommst an einen Unfall hin, zückst du dein Handy, tippst da die 144 und vielleicht noch die Polizei und so weiter und denkst, ui, das ist eine ziemlich krasse Sache und so weiter, oder? Und wartest vielleicht noch, bis dann jemand kommt Getraut sich vielleicht nicht, da erste Hilfe zu leisten, könnte es noch etwas falsch machen, wenn du nicht genau weißt, wie, wo und was. Gut, die haben zwar alle den ersten Hilfekurs einmal gemacht, aber ist schon lange her. Genau. Und ich bin ehrlich gesagt froh, noch nie an einen Unfall herangefahren zu sein. Und was würdest du dann machen und so weiter? Obwohl ich im Militär sogar Sanitäter war. Ja, also teilweise Sanitäter. Ich habe keine Sanitätsausbildung gemacht, aber wie auch immer. Gut, ein paar Dinge kämen einem schon noch in den Sinn, was man tun muss. Gell? Aber wie auch immer. Ich bin trotzdem froh, wie ich noch nie an einen Unfall herangekommen. Auf alle Fälle, ja, in dieser Geschichte ging das nicht. Gell? Er hat geholfen. Aber wie gesagt, noch einmal, der Samariter hätte ja weitergehen können, sagen, was geht mich dieser Jude an? Vielleicht aus Menschlichkeit, okay, gehe ich weiter bis zu einer nächsten Herberge oder irgendwo treffe ich jemanden und wenn der mir entgegenkommt, sagt, da vorne liegt einer von deinen Landsleuten. Okay. Ja. Nein, hat er nicht gemacht. Und Jesus zeigte, nein, wer ist mein Nächster? Das ist ja die Ausgangslage bei dieser Geschichte. Als jemand, nämlich ein Schriftgelehrter, Jesus fragte, wer ist denn mein Nächster? Noch eine Frage vorher, der Schriftgelehrte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Das sind die zwei Fragen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und diese Frage ist irgendwo in uns auch drin. Gott, was muss ich tun, damit mein Leben irgendwo mehr ist als nur einfach 70 oder 80 Jahre und dann ist alles vorbei und fertig. Irgendwie, was für einen Sinn hat mein Leben? Wie bekommt es Ewigkeitswert? Es heißt an einem Ort, der weise Salomo hat gesagt, Gott hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt, in unser Herz. Und das ist Herz, das schlägt in uns. Wir können es nur so oft, wie wir wollen, verneinen. Okay, ist nachher nach dem Tod ist Schluss und fertig. Ja, 50-50. Ja oder nein. Und da ist irgendwo diese Stimme in uns drin, die sagt, was ist dann nach dem Tod? Die Bibel gibt uns ganz klare Antwort. Gell? Wir sind zu mehr bestimmt, als einmal zu sterben. Ja, dann kommen wir vor Gott. Wer ist mein Nächster? Die Frage nach dem ewigen Leben. Gell? Da sagt Jesus, ja, halte die Gebote. Oder? So halte das größte Gebot. Da sagt er, ja, Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, sagt der Schriftgelehrte. Ja, du hast richtig. Um den Nächsten wie mich selber. Und dann kommt der Schriftgelehrte und sagt, ja, wer ist denn mein Nächster? So fast ein bisschen als Ausrede. Ja, der Nächste. Was soll das? Und da kommt eben diese Geschichte jetzt, oder? Und jetzt eben, Jesus macht sich zum Samariter und handelt jetzt. Und da hat mir eben diese Geschichte wirklich so ein bisschen hineingezogen, weil dieser barmherzige Samariter, der macht mehr. Mehr als üblich. Und irgendwo steckt diese Frage auch in uns drin. Auch wenn du schon viele Jahre Christ bist. Ja, wer ist denn mein Nächster? Wie viel muss ich tun, damit ich eigentlich dem entspreche, was Jesus sagt, werden wir noch einige sehen. Auf alle Fälle, nein, er zückt nicht das Handy, gab es ja damals auch noch nicht. Nein, er half. Er packte diesen Mann. Gut, er hat ihn versorgt, oder? Hätten dann schön an den Straßenrand büschen können. Irgendwann kommt dann schon mal noch jemand, der ihn dann noch mitnimmt. Nein, er macht das selber. Er unterbricht seinen Lebenslauf. Da ist jetzt die Not. Okay, mal alles vergessen. Er war ja auch irgendwo unterwegs. Irgendwohin. Nein, jetzt ist er dieser Mann. Dieser Fremde. Vergessen wir nicht. Mitleid hat ihn bewegt. Mitleiden. Mitleid. Mitleiden. Gott leidet mit dir mit. In deinem Leben. Und hilft. Ja. Nicht nur einfach Mitleid haben, ach, du bist ein Armer, ich bin ein Armer. Nein, er hilft. Wunderbar. Und er bringt ihn in eine Herberge. Herberge, ich habe sie Chesed genannt. Eben, Barmherzigkeit, Gnade nach diesem Gleichnis. Barmherzigkeit. Da war doch was mit der Herberge in der Weihnachtsgeschichte. Sie war voll. Da war kein Platz für Jesus, für Maria und Josef und für die Geburt von Jesus. Aber in dieser Herberge, in Gottes Herberge, ist Platz. In Gottes Hotel ist Platz. Genug Platz. Damals gab es noch keine Spitäler. Also musste er ihn dorthin bringen. Und das hat er dann auch gemacht, gell? Und auch wiederum hier, er lädt ihn nicht mehr ab, du Wirt und so weiter, schau mal, da habe ich gefunden, du bist auch ein Jude, also schau du jetzt ihm selber, ich gehe jetzt weiter. Du merkst, nein, er ist anders. Er geht dorthin. Und dann heißt es eben, versorgt ihn dort. Das weiter habe ich hingeschrieben. Er versorgt ihn dort weiter. Er hat schon erste Hilfe geleistet, oder? Hat schon von seinem feinen Wein und von seinem Öl gegeben. Er versorgt ihn weiter. Heißt er bleibt sogar dort. Gott bleibt bei uns. Gott bringt uns, und jetzt, wie kann man das in unser Leben hineinnehmen? Was ist die Herberge? Die Herberge ist die Gemeinde. Das ist Gottes Kirche. Nehmen wir noch einmal das Öl, der Heilige Geist. Pfingsten. Was macht Gott? Durch den Heiligen Geist, der in die Welt gekommen ist, am Pfingsten, hat er die Gemeinde gegründet. Seit diesem Tag versammeln sich Menschen, die an Jesus Christus glauben. Das bewirkt der Heilige Geist. Deshalb gibt es kein Monochristentum. Kein Monochristenleben. Kein Einzelgängertum. Weil der Heilige Geist will, dass du mit anderen zusammen den Weg mit Jesus gehst. Und dann heißt es auch noch weiter, dass er uns versorgen will und er das mit uns zusammen machen will. In Römer 14, 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Weihnachten heißt, in Gottes Herberge der Gnade hat es noch Platz. Bist du in einer solchen Herberge? Jeder von uns braucht das. Dort können wir gesunden. Gott, nächster Punkt, Gott kümmert sich um uns heute. Am nächsten Morgen zog er, der Samariter, 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Spannend. Der Mann nahm sich also nicht nur die Zeit, in die Herberge zu kommen, dort zu übernachten, den Mann dort zu pflegen, sondern hat sogar noch weiter geschaut. Hat ihm sogar 2 Denare gegeben wird. Der Mann tut viel mehr als üblich ist. Es beschämt mich total. Also am Maß, wie Jesus sagt, wer ist mein Nächster? Wie handle ich mit meinem Nächsten? So habe ich noch nie gehandelt, glaube ich. Ermutigen wir einander, so zu handeln, wie es Jesus in dieser Geschichte sagt. Das hat mich schon recht irgendwo beschäftigt. Nehmen wir die Weihnachtsgeschichte dazu, zu diesem kümmere dich um ihn. Wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund. Die Weihnachtsgeschichte ist eingebunden in eine ganz große Geschichte, die von weit her geplant ist. Und mich hat eigentlich schon wieder bewegt, von einmal mehr, wie Gott minutiös das Kommen an Weihnachten vorbereitet. Als Kind. Gell? Ein Kind ist uns geboren. Jesaja sagt das schon so. Wie Gott das plant. Minutiös. Also irgendwie ist ja auch logisch, oder? Gott wirft da nicht einfach seinen Sohn irgendwo unvorbereitet in die Welt hinaus. Nein, das war geplant. Und wenn wahrscheinlich du und ich das planen würden, hätten wir es wahrscheinlich anders gemacht. Nicht in eine solche Zeit hinein. Und dass Gott ganz bewusst in eine wirklich schwierige Zeit hinein seinen Sohn als Kind hineingibt. Mit allen Gefahren. Überleg doch das einmal. Ist das nicht erstaunlich? Mit diesen Machtherrschern, oder? Der Herodes, der das Jesuskind dann den Messias umbringen will,
mit Josef und Maria flüchten müssen. Das ist überhaupt keine Schutzzone. Gibt seinen Sohn, den menschlichen Messias, oder in die Hand von Menschen, mit ihren Stärken und Schwächen. Ist das nicht erstaunlich? Gott tut das. Wir sind jetzt aber in der Herberge. Wir, die Jesus Christus eingenommen haben. Uns hat Jesus auch, hat deine Wunden gepflegt. Öl und Wein. Wir sind verletzlich, aber er hat unsere Wunden geheilt. Wir sind jetzt in der Gemeinde und dort dürfen wir erleben, wie unsere Wunden weiter heilen. Gell? Zwei Denare steht da. Zwei Denare gibt er dem Wirt. Nehmen wir die Zahl 2 und kann das auch übertragen. Wir haben 2 Bundeszeichen. Die Taufe, in die wir uns erleben, verbinden mit Jesus und zum Ausdruck bringen, Jesus, ich bin gestorben mit dir und ich bin auferstanden mit dir zu neuem Leben. Und das Abendmahl, das auch an seinen Tod erinnert. Wir sind verbunden mit ihm. Wir stehen in einem Bund, wie Israel eben in einem Bund steht. Und wie diese ganze Weihnachtsgeschichte eingebunden ist, eben diese Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. So auch wir. Jesus war hier 3 Jahre lang mit Menschen unterwegs, die in seiner Nachfolge, im Leben mit ihm, heil geworden sind. Wie dieser Mann, der tot, halbtot liegen blieb, heil geworden ist, verbunden worden ist, Rettung gefunden hat. Und wir sind jetzt in der Herberge. Aber in dieser Herberge gibt es noch einen Befehl. Gibt noch einen Chef, einen Wirt in der Herberge. Und der bekommt einen Auftrag, nämlich, kümmere dich um ihn. Erinnert mich an den Missionsbefehl. Jesus sagte, geht hin. Ihr, die ihr mein Mitleid erfahren habt, ihr, die ihr gesund geworden seid durch mich, Öl und Wein, die ihr die Freude des Lebens wieder gefunden habt, die ihr erfüllt worden seid mit dem Leben aus Gott durch den Heiligen Geist, kümmere dich um die, die noch draußen sind. Kümmere dich um ihn. So wie er sich um uns kümmert. Weihnachten heißt, in Gottes Herberge der Gnade ist noch Platz. Weihnachten heißt, Gott ist großzügig und tut mehr, als wir verdient haben. Der Mann ging weg, der Samariter. Ihn erinnert uns auch, ja, Jesus ist jetzt nicht da. Er hat uns alles gegeben, er hat die Gemeinde gegründet, der Heilige Geist ist da, hat Gaben uns geschenkt, uns ein neues Leben gegeben, damit wir es jetzt für ihn einsetzen können. Damit andere jetzt dazukommen können in seine Herberge. Kommen wir zum letzten Punkt. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme, sagt der Samariter dem Wirt. Spannend, hä? Jetzt geht es ums Investieren. Gell? Stell doch mal den Wirt vor. Jetzt du bist der Wirt. Du, der du heil geworden bist in der Herberge. Ganz nebenbei, eben. Nicht einfach uns die ganze Zeit bedienen lassen in der Herberge. Gell? Du bist heil geworden. Irgendwann sind auch deine Wunden einmal wieder gut. Durch die Vergebung, die wir in Jesus Christus haben. Durch das neue Leben und den Heiligen Geist. Wie unser Körper verwundet werden kann und heilt, kann auch deine Seele heil werden. Und so können wir eben auch Menschen einladen in diese Herberge. Und in dieser Zeit leben wir jetzt. Wir laden Menschen in Gottes Reich ein. Es ist so wichtig, dass wir Menschen einladen in sein Reich. Und Gott hat uns Gaben geschenkt, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, er hat uns die Freude gegeben. Und wisst ihr, wenn ihr dann heute oder morgen oder übermorgen dann zu euren Familien geht, euren Kindern, die meisten sind vielleicht nicht gläubig und so weiter und so fort, und du überlegst dir die ganze Zeit, wie kann ich ein Zeugnis sein, wie kann ich ihnen vom Evangelium etwas weiter sagen. Komm einfach mit Freude. Freu dich, die Menschen zu sehen. Komm einfach mit Freude. Denn du hast die Freude im Herzen. Jesus ist da. Jesus kam in mein Leben. Ich bin von Neuem geboren. Ich habe Frieden mit Gott. Und diese Freude, die verbindet wir mit Weihnachten. Und einfach, hey, ich freue mich, euch zu sehen. Auch wenn viele Dinge schräg laufen, ich weiß es. Auch wenn diese ganze Geschenkerei und so weiter dich vielleicht total stört, oder? Du kommst mit Jesus, mit ihm. Überlege mal, wie er da wäre bei diesem Fest. Würde er dauernd vielleicht bemängeln und so? Nein, er kommt mit Öl und Wein. Sei erfüllt in diesen Tagen von diesem Geist Gottes. Sei erfüllt von dieser Freude und diesem Frieden. Das brauchen Menschen heute. Sie brauchen dich und mich, die wir Frieden bringen, Freude bringen, die wir lachen können mit ihnen. Gell? Und vielleicht gibt es auch die Gelegenheit, ein Wort zu sagen, warum ich Freude habe. Wegen Jesus. Weil er für mich, weil er da ist. Weil er für mich eine Realität ist. Weil ich weiß, dass es Hoffnung gibt. Sind wir bereit deshalb zu investieren? Denn eben, der Mann ist weggegangen. Und jetzt wieder in dieser Geschichte, oder? Der verwundete Mann ist noch da. Der Mann, der bezahlt, ging weg. Er ließ zwar 2 Denare da, aber du hast keine Ahnung, wie lange der in meinem Hotel bleiben wird. Der ist ziemlich stark verwundet. Der andere sagt, ich gehe jetzt weg und ich komme dann wieder. Ja, ist ein schönes Versprechen. Aber kommt er dann wirklich wieder? Ist ein Samariter. Gell? Spannend. Investieren. Und irgendwie ist das wie unsere Situation auch heute. Wir erzählen ja die ganze Zeit, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Und ja, wann kommt er dann wieder? Gell? Und sind wir bereit zu investieren? Und manchmal mehr zu geben, als ich gerade habe. Ich lese momentan auch ein Büchlein von Dr. Werner Gitt. Da geht es genau darum, Schätze zusammen im Himmel. Und da ist mir bewusst geworden, ja, was heißt das eigentlich? Investieren in die Zukunft. In das, was kommt, in Gott investieren. Der Mann, der wird, der muss es tun. Und ich möchte uns eigentlich auch ermutigen, dass wir das auch tun. Denn er wird wieder kommen. Denn da in diesen Lobpreisen, in dieser Weihnachtsgeschichte, ist immer wieder von einem König die Rede, von einer Davidsherrschaft, und ist doch gar nicht gekommen. Der König war da, Jesus, aber ist er gestorben am Kreuz, als König der Juden. Wir wissen heute, wegen unserer Schuld und wegen unserer Sünde. Aber die Königsherrschaft antreten, regieren, das kam noch gar nicht. Das wird kommen, wenn er wiederkommt. Und so, wie in verschiedenen Erzählungen von Jesus, so auch in dieser Geschichte, sehen wir, ja, er geht und er kommt wieder. Gell? Aber in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, leben wir als solche, die ihn erwarten. Leben wir als Wirte, die sich investieren. Hey, kommt herein. Und wisst ihr, wenn wir heute auf die Straße gehen oder die Tankstelle offen haben und so weiter, merken wir ja, es kommen Verwundete. Geschlagene vom Leben. Wir waren es ja selber doch auch, bevor wir zu Jesus kamen, oder? Verwundete und geschlagene vom Leben. Und irgendwann kam jemand und hat uns von Jesus erzählt. Unsere Wunden sind heil geworden. Und jemand hat uns in die Gemeinde gebracht. Und dort sind hoffentlich die Wunden noch mehr verheilt. Ich weiß, das mit der Herberge ist vielleicht ein bisschen idealistisch von mir, das als Gemeinde so zu sehen. Aber das wäre eigentlich Gemeinde. Hier heil werden. Ich weiß, wir haben selber oft auch, mehrere sind, anderes erlebt. Dass Christen sich wieder Wunden schlagen. Soll nicht so sein. Das ist nicht der Gedanke von Gemeinde, von Herberg, wie es Jesus sieht. Hier darf man sein, wie man ist, um heil zu werden, gesund zu werden, an Geist, Seele und wenn es sein darf, an Leib. aber sicher an Geist und Seele gesund werden. Das ist, was die Welt heute braucht. Ist uns, oder ist dir schon aufgefallen, wenn ich nicht mehr die Not des Nächsten sehe, wird meine Not und meine Nötchen zur großen Not. Verstehen wir das? Wenn ich die Not da draußen nicht mehr sehe, wird meine Not und meine Nötchen, ich meine jetzt nicht die Nötchen, meine kleinen Nöte werden dann immer größer. Darin steckt auch ein Geheimnis, gell? Das möchte ich uns mitgeben. Ich hoffe, vielleicht seht ihr jetzt auch, die Verbindungen in dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter mit der Weihnachtsgeschichte. Jesus kam in die Not, er hatte Mitleid, er hilft uns, er kommt und kam, um uns zu retten. Er hat uns versorgt, er wird wiederkommen. Er wird als König wiederkommen. Amen.